Ja, wir sind in der spannenden Apostelgeschichte, eine ganz, ganz spannende Zeit. Jesus Christus ist gekommen, er lebte auf der Erde. Er wurde dann gekreuzigt zum Schock von allen seinen Jüngern. Die haben gedacht, jetzt ist alles vorbei, das Ende ist gekommen, was sollen wir tun? Und dann ist Jesus wieder auferstanden nach 3 Tagen. Und er wurde von allen gesehen, seinen Jüngern und vielen Menschen wurde er gesehen, es wurde bezeugt. Übrigens auch außerbiblisch wird über die Auferstehung gesprochen und dass die Nachfolger von Jesus glaubten, dass Jesus auferstanden ist. Also diese Geschichte der Auferstehung ist etwas, das wir natürlich festhalten daran, das ist Kern. Aber es gibt auch immer wieder Leute, die sagen, ja, das steht nur in der Bibel geschrieben. Nein, es gibt auch andere Texte, wo das erwähnt wird, auch das Leben von Jesus. Wir glauben also an diese Auferstehung und das hat dann das Leben der Jünger verändert. Es hat es radikal verändert, denn jetzt hatten sie Hoffnung. Jetzt wussten sie, dass der Tod nicht das letzte Wort hat. Sie wussten, dass es eine Auferstehung gibt. Wie Jesus auch gesagt hat, er hat gesagt, ich bin das Leben, ich bin die Auferstehung. Und hat es nicht nur gesagt, er hat es auch gelebt, gestorben und auferstanden. Und diese Botschaft hat die Jünger radikal verändert. Und dann, als er noch bei ihnen war, ist er zu ihnen gekommen, mehrere Male während diesen 40 Tagen, wo er noch auf der Erde war. Und einmal ist er ihnen erschienen und hat gesagt, Friede sei mit euch, im Johannes 20, 21 bis 22. Sie wussten, er ist auferstanden und Jesus hatte ja diese Fähigkeiten, dort oder hier zu erscheinen. Und er ist dann ihnen erschienen, er ist gekommen körperlich und er hat gesagt, Friede sei mit euch. Und für mich, je älter ich werde, ist diese Aussage sehr wichtig, denn ich denke, der Friede Gottes ist das beste Geschenk, das kommt mit der Errettung. Wenn ich Friede habe, dann ist alles okay. Dann können die Stürme toben, es kann passieren, was will. Frieden ist das eines der größten Geschenke, das kommt, wenn ich Jesus Christus annehme. Ich habe Friede. Die Welt spricht darüber, aber hat sie nie. Sie hat diesen Frieden nie. Aber Christus gibt Frieden. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich mein Leben Jesus übergeben habe, im Graubünden, da war ich 12 Jahre alt und habe mich entschieden, Jesus nachzufolgen. Und als ich dieses Gebet gesprochen habe, Jesus, komm in mein Herz, nach dem Meeting war ich dann hinausgegangen, da hat sich wieder Himmel geöffnet für mich. Nicht buchstäblich, sondern in meinen Emotionen und ich hatte solch eine Freude und solch einen Frieden ist gekommen. Ich konnte sagen, das war übernatürlich. Ich erinnere mich jetzt noch an meine Emotionen, als ich Christus angenommen habe. Denn ich weiß, ich wusste, ich bin gerettet. Gott schenkt Frieden. Und manchmal werden wir versucht, von Jesus wegzublicken, auf uns selbst. Und wenn ich auf mich selbst blicke, ja, dann kann man schon frustriert werden. Denn wir alle sind ja nicht unbedingt die fähigsten Menschen auf der Welt. Wir brauchen Hilfe. Also wer weiß von euch, weißt du, dass du Hilfe brauchst? Ich denke schon, oder? Ich brauche Hilfe, doppelte Hilfe, dreifache. Und der Herr gibt sie. Und wenn wir uns verirren, wenn wir in Schwierigkeiten geraten, kommt er und gibt uns seinen Frieden. Und das will ich behalten in meinem Herzen. Und er sagt, Friede sei mit euch. Sagt er noch einmal zu ihnen, wie der Vater mich gesandt hat, sende ich nun euch. Der Vater hat Christus, seinen Sohn, gesandt, Mensch zu werden. Er ist gekommen, er war gehorsam dem Vater. Und jetzt sagt Jesus, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Jesus Christus sagt zu dir, ich sende dich. Ich sende dich. Du hast einen Auftrag vom Herrn. Du hast eine Mission vom Herrn. Gott, der Vater, sendet dich. Wie der Vater mich gesandt hat, sende ich euch. Dann hauchte er sie an und sagte, empfangt den Heiligen Geist. Ich finde das spannend, denn das war ja vor dem, dass der Heilige Geist auf diese ganze Gruppe gekommen ist. Am Pfingsten, das kam erst später. Aber zu diesem Zeitpunkt, ja, was war eigentlich der Zustand der Jünger? Die haben gesehen und geglaubt, dass Jesus gekreuzigt wurde. Er ist auferstanden, sie haben das gesehen und bekannt. Und hier lesen wir noch, dass Jesus sie anhauchte und sie den Heiligen Geist empfangen haben. Diese Menschen waren also definitiv wiedergeboren. Sie hatten den Heiligen Geist und die Bibel sagt uns auch, der Heilige Geist hilft uns in der Wiedergeburt. Wir können gar nicht wiedergeboren sein ohne den Heiligen Geist. Es ist nicht einfach, ich entscheide mich, wiedergeboren zu sein. Natürlich entscheide ich mich, aber das Wesentliche macht dann der Heilige Geist. Er erneuert mich, er gibt mir ein neues Herz, einen neuen Geist. Er nimmt meine Schuld weg, er nimmt meine Sünden weg. Und er gibt mir Gerechtigkeit, er gibt mir Freude. Das bringt der Heilige Geist in mein Leben. Und Jesus hat sie angehaucht und gesagt, empfangt den Heiligen Geist. Es ist also kein Zweifel, diese Jünger, die waren wiedergeboren, die waren gerettet. Und ja, die haben dann noch diese Zeit, wo Jesus auf der Erde hatte, mit ihm verbracht. Und da habe ich mich gefragt, was ist jetzt die Rolle des Heiligen Geistes? Denn wenn wir die Apostelgeschichte anschauen, sehen wir wirklich das Wirken des Heiligen Geistes durch ganz gewöhnliche Menschen. Das Wirken des Heiligen Geistes durch dich und mich. Wir können etwas tun in unserer eigenen Kraft und viele Menschen tun das. Aber wie wir am letzten Sonntag gesehen haben, es ist einfach, wenn man ein Segel hat, es ausspannt und der Wind bläst hinein, sehr viel weniger Arbeit. Es ist sehr viel einfacher, die Windkraft zu nutzen, denn selbst zu rudern. Und Religion im Grunde genommen ist vielmals, du ruderst selbst. Du sitzt in einem Boot und mit deiner eigenen Kraft willst du dich vorwärts bewegen. Aber ein Boot in einem Meer, wenn es starke Strömungen hat, hat keine Chance, ans Ziel zu kommen, wenn du selber rudern willst. Du brauchst Kraft. Und diese Kraft gibt uns der Heilige Geist. Das Segel ist unser Vertrauen, unser Glaube, unser Bekenntnis in Jesus Christus. Wenn ich das Wort Gottes annehme und glaube, ist es, wie ich die Segel spanne. Und dann kann der Heilige Geist kommen und mich vorwärts bringen. Und Jesus hat gesagt, empfangt den Heiligen Geist. So die Rolle des Heiligen Geistes einmal ist zur Errettung von Menschen. Wenn du jemandem das Wort Gottes weitergibst, wenn du dein Zeugnis gibst, dann darfst du wissen, in diesem Moment spricht der Heilige Geist durch dich. Und deine Worte sind nicht mehr einfach deine Worte, sondern sie werden erfüllt mit dem Heiligen Geist, der ja will, dass die Person, die zuhört, die Wahrheit hört, sein Leben oder ihr Leben Jesus Christus übergibt. Und er kann auch uns benutzen, dazu gebrauchen, auch wenn wir Fehler machen. Wir sind nicht perfekt, das wissen wir alle. Aber trotzdem kann Gott auch auf einem Instrument, das vielleicht nicht immer so fein getunt ist, kann er etwas machen daraus und einen Ton erklingen lassen, der Errettung bringt für den anderen Menschen. Wir sind ein Instrument Gottes. Und manchmal, ich spiele ein bisschen, früher haben wir Gitarre gespielt, schon lange nicht mehr, aber ich kann ein bisschen Gitarre spielen und ich weiß, wenn die Saiten verstimmt sind, tönt es nicht mehr so gut. Und der Herr kann das wieder in Ordnung bringen. Der Herr kann wieder eine Harmonie bringen in mein Leben. Und dann die Botschaft, die du hast, bewirkt etwas. Es ist nicht deine Kraft, es ist die Kraft des Heiligen Geistes. So, der Heilige Geist ist da zur Errettung. Er ist auch, wie wir da gelesen haben, zur Sendung. Er sendet uns. Du hast einen Auftrag. Du hast dich vielleicht schon gefragt, warum bin ich hier? Was mache ich eigentlich hier auf dieser Erde? Wieso bist du da? Du bist da, weil du einen Auftrag hast. Du wirst gesandt von dem Schöpfer von Himmel und Erde, eine Mission zu erfüllen. Und er gibt dir die Kraft dazu und er gibt dir die Vision dazu und er hilft dir dabei, diesen Auftrag für dein Leben zu erfüllen. Aber du kannst es nur mit dem Heiligen Geist, mit der Kraft Gottes. Dann lesen wir natürlich dieser Text im Apostelgeschichte 2,4. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen auf einmal an, in fremden Sprachen zu reden, so wie es ihnen der Geist eingab. Nun, was wir daraus lernen können, es ist gut, wenn wir zusammen sind und beten. Es ist gut, wenn wir zusammenkommen und beten und auch auf das Wirken des Geistes Gottes warten und bereit sind, uns gebrauchen zu lassen, wenn der Heilige Geist auch kommt. Es gibt unterschiedliche Zeiten. Manchmal fühlt es sich so an, als wenn wir in einer Wüstenwanderung. Warst du auch schon mal in einer Wüste? Es gibt auch geistliche Wüsten. Wenn das Leben trocken ist, schwierig. Es geht einfach irgendwie nicht. Du hast die Kraft fehlt. Und dann, was wir dann wirklich brauchen und benötigen, ist neue Kraft, frisches Wasser, eine Quelle. Und der Heilige Geist ist diese Quelle, dieses frische Wasser. Er ist diese Kraft, die uns hilft, vorwärts zu kommen und den Auftrag auszuführen. Und er hat ihnen diese übernatürliche Fähigkeit gegeben, in anderen Sprachen zu sprechen. Nun, es gibt endlose Debatten, was das genau bedeutet, in anderen Sprachen. Aber was klar ist, ist, es war ein übernatürliches Wirken des Heiligen Geistes durch diese Männer und Frauen. Und die Menschen, die in Jerusalem waren, haben sie alle gehört, Gott zu loben und zu preisen. Obwohl, sie haben vermutlich selbst nicht verstanden, was sie gesagt haben, diese Jünger, diese Apostel. Aber sie haben sich dem Heiligen Geist geöffnet, er hat durch sie gesprochen und das Resultat war, dass viele Menschen zusammenkamen und dann die Botschaft von Jesus Christus hörten durch den Petrus. Das war das Wirken des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist gibt dir also diese übernatürliche Befähigung, eine Botschaft weiterzugeben. Wenn du das nächste Mal mit deinem Nachbarn sprichst, mit deinem Schulkollegen, mit deinen Eltern, deinen Kindern, irgendjemand, von dem du weißt, der ist noch nicht gerettet. Wenn du dein Zeugnis gibst und ihnen erzählst, was der Herr für dich gemacht hat, dann darfst du wissen, was du jetzt tust, hat übernatürliche Wirkung in dem Leben des anderen Menschen. Denn der Heilige Geist spricht durch dich. Selbst wenn du nicht die perfekten Worte wählst, Gott ist größer als meine Zunge und als meine Worte und er kann durch mich, auch wenn ich nicht alles richtig verstehe, kann er trotzdem durch mich sprechen. Und ich möchte dich ermutigen, diesen Heiligen Geist fließen zu lassen in deinem Leben. Das passiert, wenn du ihn wieder suchst, wenn du den Herrn suchst, auf deinen Knien, wenn du betest, wenn du sagst, Herr, ich bin bereit zu gehen, ich bin bereit, ausgesendet zu werden. Wenn du alles, was du tust in deinem Leben, verknüpfst mit der Mission, die Gott dir gegeben hat. Alles, was du tust, soll ihn verherrlichen. Und das können wir, weil der Heilige Geist uns dazu die Kraft gibt. Die Tatsache, dass viele Sprachen gesprochen wurden, zeigt mir, dass das Evangelium auch in die ganze Welt gehen soll. Da waren Menschen aus der ganzen Welt dort. Das heißt, auch geht zu diesen Menschen, die diese Sprache sprechen, geht dorthin und verkündigt ihnen das Evangelium. Und dann lesen wir im Vers 17. Es ist in der Botschaft von dem Petrus an die große Menge von Menschen. Er sagt, in den letzten Tagen werde ich meinen Geist auf alle Menschen ausgießen, spricht Gott. Eure Söhne und Töchter werden prophetisch reden, eure jungen Männer werden Visionen sehen und eure Ältesten Traumgesichte haben. Gott will durch dich etwas offenbaren. Gott will durch dich sprechen. Gott will dir Dinge zeigen, die du selbst nicht erarbeiten kannst. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe schon solche Visionen, wo ich den Herrn gespürt habe in meinen Emotionen, wo ich ein starkes Verlangen gehabt habe, etwas zu tun. Und ich wusste, das kommt vom Heiligen Geist. Das passiert nicht jeden Tag, aber je mehr ich mich ihm öffne, desto klarer wird seine Stimme. Je mehr ich zuhöre, desto besser kann ich seine Stimme hören. Und der Heilige Geist will, dass was du machst, gut gelingt. Er will, dass deine Entscheidungen gesegnet sind. Dass das, was du machst, Frucht bringt. Aber dazu müssen wir ihm zuhören. Und er spricht zu uns. Und er sagt, in diesen Tagen wird der Heilige Geist ausgegossen werden. Seid doch offen für das Wirken des Heiligen Geistes. Schreibt einmal auf, das nächste Mal, wenn ihr betet zu Hause, vielleicht bist du allein. Du nimmst vielleicht einen oder zwei Verse. Du liest diese Verse in der Bibel. Lest sie mehrmals, 2, 3, 4, 5 Mal. Und dann bitte dann den Heiligen Geist, bitte den Vater, dir zu zeigen, was diese Verse bedeuten. Und dann höre einfach zu mit einem Schreibblock und mit einem Schreiber. Und dann schreibe einfach einmal auf, was für Gedanken das dir kommen. Schreibe es einfach einmal auf. Egal was es ist. Bete, sprich das Wort Gottes aus, öffne dich, sage Heiliger Geist, wirke durch mich, zeig mir die Bedeutung deines Wortes und was es für mich bedeutet. Und dann schreibe auf, was dir in den Sinn kommt. Und dann lass es einfach einmal so sein. Nächste Woche kannst du zurückgehen, das mal an, wieder lesen, was du geschrieben hast. Und du wirst sehen, Gott wird dich führen und er wird dir Dinge zeigen, von denen du noch nichts gewusst hast vorher. Er will dir Dinge offenbaren. Aber du musst wie bereit sein, das anzunehmen, das umzusetzen. Die Bibel sagt, nicht nur das Zuhören, sondern auch das Tun, das ist, was wirklich den Segen auslöst. Wir dürfen alle heute Morgen da sein, wunderbar. Aber es muss weitergehen als nur Zuhören. Es muss in das Tun gehen, das, was wir mit unserem Leben tun. Probiert es einmal aus. Gott wird euch Dinge zeigen, von denen ihr noch nichts gewusst habt. Er wird euch, ich stelle mir das so vor, Gottes Königreich ist wie ein großes Gebäude mit ganz vielen Türen und vielen Kammern und Zimmern. Und wir haben vielleicht erst 2, 3 entdeckt, aber es gibt noch so viel mehr zu entdecken. Ich kann mich gut erinnern, als ein Junge waren wir einmal in den Ferien, Jungschar, ich war Jungscharleiter und dann waren wir einmal in einem Jungscharlager. Da gab es dieses alte Haus und das hatte vielleicht 20 Zimmer. Und es war ein bisschen verwinkelt, dieses Haus. Überall gab es kleine Treppen und da wieder eine Türe. Natürlich, es hat uns Wunder genommen. Ja, was ist jetzt hinter dieser Türe? Und wofür diese Treppe hin? Da will man entdecken. Da geht man auf Entdeckungsreisen. Und man fragt sich, gibt es da noch vielleicht unterirdische Tunnels irgendwo hin? Gibt es da noch Schatzkammern oder etwas? Hast du das auch schon gehabt? Ich schon. Und genau so ist das Königreich Gottes. Es gibt so viel zu entdecken. Du kannst im Gebet und im Wort Gottes eine Seite von Gott entdecken, die du vielleicht noch nie gesehen hast. Aber nimm dir die Zeit. Die Bibel sagt, suche und du wirst finden. Klopfe an und es wird dir geöffnet. Das heißt, eine Türe. Klopfe dir diese Türe an. Du wirst sehen, was der Herr dir zeigen wird. Und weil der Heilige Geist auch auf uns ruht, wie es hier geschrieben steht, haben wir diese Visionen, können wir etwas verstehen, was Gott uns sagen will. Prophetisch reden, was heißt das? Für mich prophetisch reden heißt ganz einfach, das Wort Gottes, das ich von Gott gehört habe, dass ich das weitergebe. Was ich jetzt mache, ist prophetisches Reden. Ich höre von Gott etwas durch sein Wort und gebe es euch weiter. Es kann Elemente der Zukunft beinhalten, muss aber nicht. Wenn wir das Alte Testament anschauen, gab es nur wenige, die so reden konnten, denn der Heilige Geist war nur auf wenigen, auf Propheten, auf Priester und auf Könige. Und Jesus ist alles zusammen, er ist Prophet, Priester und König. Und du bist ein Bruder, eine Schwester von Jesus Christus, du auch hast diese Salbung, die auf Christus ruht, ist auch in dir. Du hast diesen Heiligen Geist. Und es ist wichtig, dass wir es zulassen, dass er durch uns spricht. Prophetisches Reden heißt nichts anderes, von Gott zu hören und das weiterzugeben zur Ermutigung und Auferbauung von anderen Menschen. Grundsätzlich. Das ist, was es bedeutet. Und ich denke, auch du kannst ein prophetisches Wort weitergeben. Das heißt, Gott offenbart dir etwas und du gibst es weiter. Halleluja. Und das hat vielmals stattgefunden in der Gemeinde und auch noch heute soll das stattfinden in deinem Leben, wenn du jemanden ermutigst im Wort Gottes. So, wir sehen also, der Heilige Geist hilft uns in der Errettung, in der Wiedergeburt. Er ist eigentlich derjenige, der uns die Wiedergeburt schenkt. Er erfüllt uns, er reinigt uns, er macht uns neu, er gibt uns einen neuen Geist. Er gibt uns auch Freude, Frieden, Trost. Er hilft uns zu verstehen, was Gottes Wort bedeutet. Und dann gehen wir weiter zum Vers 42 und lesen ein bisschen, wie die Gemeinde dort gelebt hat. Und das finde ich jetzt auch sehr interessant, diesen Teil. Denn das ist die erste wirkliche Gemeinde, die existiert hat. Es war ein ganz besonderer Zustand natürlich. Sie hatten keine Erfahrung, wie macht man Gemeinde, wie geht das. Sie sind einfach zusammengekommen und wir lesen dann im Vers 42, sie behielten beharrlich an der Lehre der Apostel fest, an der geschwisterlichen Gemeinschaft, am Brechen des Brotes, das Abendmahl und an dem gemeinsamen Gebeten. Dinge, die wir alle auch tun. Wir halten fest an der Lehre der Apostel. Wir lesen die Bibel, wir lesen das Wort Gottes und wir lernen etwas daraus. Wir wenden es an in unserem Leben. Wir beten, wir kommen zusammen, haben Gemeinschaft und brechen das Brot oder haben das Abendmahl miteinander. Das läuft schon seit 2000 Jahren. Halleluja. Satan versuchte uns aufzuhalten. Es gelang ihm nicht. Wenn man die Geschichte anschaut, wie die Gemeinde gewachsen ist und sich verbreitet hat, sieht man, wie vielmals Satan versucht hat, die Gemeinde zu zerstören. Ob es von äußerlichen Einflüssen kam oder innerlich. Wenn Streit oder Unzufriedenheit herrscht in der Kirche, in der Gemeinde. Oder falsche Lehren kommen. Er versucht immer wieder auf unterschiedliche Art und Weise die Gemeinde aufzuhalten. Aber es ist ihm nicht gelungen. Wir sind noch da. Halleluja. Und wir werden auch da sein, wenn er zurückkommt. Da kann niemand etwas daran ändern. Er wird zurückkommen und du wirst dabei sein. Halleluja. Und niemand kann dich aufhalten. Satan wird nicht gewinnen. Er hat schon verloren und er wird weiterhin verlieren, denn du hältst dich fest am Wort Gottes. Sie haben also, das Wort Gottes war zentral. Ich kann mich gut erinnern, ich hatte mal einen Verwandten, ich will jetzt nicht sagen, wer, vor einigen Jahren. Und der hat auch Theologie studiert und arbeitet irgendwo in einer Landeskirche. Und da ist er gekommen und hat uns zugehört im Gottesdienst. Und hat gesagt, das erstaunt mich, dass du so viel über Jesus Christus sprechen kannst. Das kann ich bei uns nicht. Da habe ich gesagt, über was sollte ich denn sonst sprechen? Ja, man kann doch über die Wirtschaft ein bisschen, was es für eine christliche Bedeutung hat. Jemand hat mir einmal angerufen und wollte über die Umwelt sprechen, dass die Christen alle grün sein sollten und so weiter. Man kann über verschiedene Dinge sprechen, das stimmt. Aber hier in der Gemeinde werde ich über Christus sprechen, nicht über die anderen Dinge. Die kannst du selbst besprechen mit deinen Freunden und Kollegen, wo und wo immer du auch willst. Aber da reden wir über Jesus. Das Wort Gottes ist für mich zentral. Nicht Tradition, nicht Bräuche, nicht Politik. Jesus. Politik zerteilt. Jesus bringt zusammen. Jesus bringt zusammen. Er ist, wenn er der zentrale Punkt ist, dann kommen die Menschen zusammen. Das Wort Gottes war zentral, die Gemeinschaft war zentral und ist zentral. Wir feiern zusammen, wir leben das Leben zusammen, wir unterstützen einander, wir helfen einander, wir beten füreinander. Und auch das Abendmahl ist zentral. Ich denke, das ist wichtig, dass wir das immer wieder tun. Nun, wenn es zum Abendmahl kommt, ich war einmal in Neuseeland unterwegs mit meiner Frau. Und da sind wir in eine Gemeinde gekommen. Das erste Mal, ich kannte sie nicht, sie kannten uns nicht. Und die hatten auch das Abendmahl dort. Und da haben sie gesagt, sie feiern das Abendmahl jeden Sonntag. Jeden Sonntag. Und die hatten dort einen Tisch und Brot. Und da kann man, er hat gesagt, du kannst einfach kommen, irgendwann während dem Gottesdienst kannst du aufstehen, zum Abendmahl gehen, selbst dich bedienen, es neben wieder absitzen. Einfach so, wenn du willst, unaufgefordert. Vorher, nachher, während dem Gottesdienst. Ich sage nicht, dass das falsch ist, das kann man so machen. Meine Meinung ist, dass das Abendmahl etwas sehr Spezielles ist. Und dass wenn wir es nehmen sollten, sollten wir das ganz bewusst nehmen und uns daran erinnern. Das ist meine persönliche Sicht. Aber man kann da unterschiedlicher Meinung sein. Ich kann mir vorstellen, dass die ersten Christen es jedes Mal gemacht haben, als sie in Kleingruppen zusammengekommen sind. Kann ich mir gut vorstellen. Das muss man nicht so machen. Wenn ihr in Kleingruppen auch das Abendmahl nehmen wollt, dürft ihr das. Also ich muss nicht dabei sein. Ihr könnt das selber tun. Preist den Herrn. Aber ich denke, es sollte etwas Spezielles sein. Man sollte es nicht als gewöhnlich anschauen, sondern es sollte sehr zentral sein, wenn man es auch macht. So, sie hatten also dieses Abendmahl und das Gebet. Das Gebet war zentral. Und ich denke, es ist gut, wenn wir beten, füreinander beten, zusammenkommen zum Beten. Denn das Gebet ist nicht nur Geschwätz, sondern das Gebet ist die Art und Weise, wie Gott sich offenbart und wirkt auf der Erde. Wenn wir beten, kann Gott dich einsetzen, wo er will, irgendwo auf der Erde. Durch dein Gebet können Veränderungen kommen. Ich habe schon für Menschen gebetet, die auf der anderen Seite der Erde sind. Sie haben mir dann gesagt, ich spürte, wie Gott mich unterstützt und mir Kraft gab in diesem Moment, wo ich gebetet habe. Auch das kann bei dir so sein. Gott hat keine Limitationen. Er kann durch dich auf der ganzen Welt wirken, wenn wir beten. Und dann heißt es im Vers 43, jeden Einzelnen ergriff eine tiefe Ehrfurcht vor Gott. Und durch die Apostel geschahen viele Wunder und außergewöhnliche Zeichen. Ich denke, auch das ist etwas Wichtiges, dass wir das verstehen. Es ergriff eine tiefe Ehrfurcht. Wenn man mit etwas so vertraut wird, dass es nicht mehr besonders ist, dass es gewöhnlich wird, geht etwas ganz Wichtiges verloren. Nämlich diese Ehrfurcht. Wir können Dinge tun und nicht einmal an Gott denken. Wir können religiöse Dinge tun und nicht einmal an Gott denken. Wir tun es einfach, weil wir es schon vielmals getan haben. Ich denke, das ist nicht gut. Wenn wir beten, dann sollten wir beten. Wenn wir loben und preisen, dann sollten wir ihn loben und preisen und nichts anderes tun. Wenn wir das Wort Gottes lesen, dann sollten wir das Wort Gottes lesen. Diese Ehrfurcht vor Gott ist wichtig. Aber viele verhalten sich mit Gott so, wie wir uns untereinander manchmal verhalten. Also ich tue das manchmal auch. Du kannst nur meine Frau fragen. Sie spricht mit mir und ich sage ja. Und dann schaue ich noch auf das Handy. Jawohl, stimmt, jawohl. Und dann schaue ich weiter. Das ist eine schlechte Gewohnheit. Ich tue Buße. Wenn wir das tun, dann ist das nicht etwas Gutes. Der andere hat nicht wirklich Freude, oder? Also wenn du eine Geschichte erzählst und die andere Person, ja, du weißt genau, sie hört nicht zu. Und du erzählst und sie sagen, ja, aber du weißt, sie meinen es nicht. Das ist nicht Ehrfurcht. Das ist, diese Person ist für dich nicht mehr so wichtig. Das ist das, was du ausdrückst. Und ich denke, diese tiefe Ehrfurcht, die wir haben sollten vor dem Herrn, zeigt sich auch in unseren Gottesdiensten. Dass wir dabei sind, dass wir zuhören, dass wir ihn loben und preisen von ganzem Herzen. Nicht nur halbe Sache machen. Jemand sagt Amen. Amen. Kannst du deinem Nachbar drehen und sagen, er meint nicht dich, er meint mich. Ja, also, tiefe Ehrfurcht vor Gott soll die Atmosphäre prägen. Und auch wir sollten erwarten, dass Gott Zeichen und Wunder tut. Ich glaube, er tut es noch heute. Ich habe schon viele Wunder gesehen, nicht nur in anderen Ländern, wo ich gewesen bin, sondern auch in der Schweiz, auch hier im Gottesdienst. Gott macht Wunder. Halleluja. Mein Vater hatte einen unheilbaren Knochenkrebs und Lymphknotenkrebs. vor etwa 3 Jahren. Und der Arzt hat gesagt, du wirst sterben. So circa 3 bis 4 Monaten hast du noch. Da habe ich gesagt, ich werde für dich beten. Ich weiß nicht, was Gott tun wird, wie er es tun wird, aber wir werden beten. Und er ist heute noch bei bester Gesundheit, arbeitet noch praktisch jeden Tag für 8-9 Stunden, ist unglaublich aktiv, dieser Mensch. Gott hat ein Wunder gemacht, das ist für mich ein Wunder. Dieser Knochenkrebs war unheilbar und heute, wenn man einen Bluttest macht, gibt es keine Hinweise, dass er Krebs hat. Wie ist denn das möglich? Es ist nur durch Gott möglich, glaube ich. Und Gott kann das auch für jeden Einzelnen von uns tun. Manchmal tut er es nicht. Und ich denke, unsere Haltung sollte sein wie die von den 3 Freunden in Babylon. Der Nebukadnezar hat gesagt, betet dieses Bild an, sonst werdet ihr umkommen. Ich werde euch in das Feuer werfen, hat er gesagt. Und die 3 Freunde von Daniel sagten, nein, werden wir nicht. Denn wir glauben, unser Gott kann uns retten. Aber selbst wenn er es nicht tut, werden wir dieses Bild nicht anbeten. Selbst wenn er es nicht tut. Wir halten fest, wir glauben. Und wir wissen nicht, was Gott für einen Plan hat. Aber ich glaube immer, dass Gott bei mir ist, in allen Umständen. Und was auch in meinem Leben passiert, ich werde die Kraft haben, es zu tragen. Und ich glaube an Heilung und an Zeichen und Wunder. Beten wir doch dafür. Gott kann alles verändern. Er tut immer noch Zeichen und Wunder. Halleluja. Vers 44. Alle Gläubigen geworden, aber bildeten eine Gemeinschaft und hatten alles gemeinsam. Das ist eine interessante Aussage. Wer ein Grundstück oder einen anderen Besitz hatte, verkaufte es und verteilte den Erlös an die Bedürftigen. Übrigens, wer von euch hat Land oder Haus? Ja, was heißt das jetzt? Ist es ein Auftrag an alle Gläubigen, alles, was du hast, zu verkaufen und dann das in die Gemeinde zu bringen? Glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass das ein Auftrag ist. Der Auftrag ist etwas anderes. Der Auftrag ist, einander zu helfen. Aber es passiert immer mit deiner Einstimmung. Ich habe schon Menschen erlebt in der Gemeinde, die sind gekommen und haben gesagt, mir geht es so schlecht, also ich brauche unbedingt Hilfe, vor allem finanzielle Hilfe. Und wenn ich es nicht habe morgen, dann geht die Welt unter und weiß ich was. Und sie haben alle diese Geschichten erzählt. Und manche sagen, die Bibel sagt, wir müssen einander helfen. Das stimmt. Aber Gott will nicht, dass du manipuliert wirst. Gott will nicht, dass du etwas tust, wo du vielleicht keinen Frieden darüber hast. Es heißt nicht, dass du alles tun musst, was die Menschen dich darum bitten. Heißt es nicht. Du musst auch kein schlechtes Gewissen haben, wenn du einmal Nein sagst. Du darfst Nein sagen. Prüft alles, sagt der Paulus. Prüft alles. Das Gute behaltet. Es ist wichtig, dass wir füreinander da sind, einander helfen. Aber das sollte in einer Freiwilligkeit passieren. Auch in dieser Zeit war es freiwillig. Da war einmal dieses Ehepaar, Ananias und Sapphira, kennt ihr vielleicht? Die hatten auch Land und Haus und weiß ich was, haben es verkauft und aber einen Teil zurückbehalten und dann einen Teil der Gemeinde gegeben. Und da hat der Petrus gefragt, ist das alles? Sie sagten, ja, das ist alles. Ist es wirklich alles? Ja, es ist alles. Und wir wissen, was passiert ist bei den 2. Die sind dann beide irgendwann einmal tot umgefallen. Was ist da passiert? Der Petrus hat gesagt, als du das Land hattest, musstest du es nicht verkaufen. Du hattest die Wahl, du musst gar nichts verkaufen. Als du es verkauft hattest, musst du auch nicht alles geben. Du kannst nur so viel geben, wie du willst. Sei einfach ehrlich. Aufrichtig. Die Lektion für mich dort ist Aufrichtigkeit. Nicht, dass wir alles verkaufen müssen und weggeben. Lass dich führen vom Heiligen Geist. Ich denke, das ist wichtig. Wir sollten Weisheit haben. Also wenn das nächste Mal, wenn jemand dich manipulieren will mit irgendwelchen traurigen Geschichten, sag einfach, geh zu Oliver, zu unserem Pastor und dann wird das Problem relativ schnell gelöst. Oder sag ihm, lieber Freund, ich brauche Zeit. Ich bin nicht so schnell wie du. Ich brauche Zeit, um darüber zu beten. den Herrn zu bitten, dass er mir zeigt, was es ist. Und wenn du dir nur einen Tag oder zwei Tage Zeit gibst, sieht vieles schon ganz anders aus. Gib dir selbst Zeit, die richtige Entscheidung zu treffen. Amen. Preis den Herrn. Vers 46. Tag für Tag waren sie einmütig im Tempel zusammen, trafen sich in ihren Häusern zum Brechen des Brotes, zu gemeinsamen Mahlzeiten. Alles geschah mit jubelnder Freude und redlichem Herz, aufrichtigem Herz. Sie haben gefeiert, sie haben zusammen gegessen, sie hatten eine gute Zeit zusammen. Ich denke, das ist so etwas Wichtiges. Menschen sind einsam heute. Wir leben in einer Welt, die voller Technologie ist, und Technologie macht die Menschen nicht geselliger, die macht die Menschen eher einsamer. Ich kann mich noch gut erinnern, könnt ihr euch noch an Covid erinnern? Schreckliche Zeit. Covid. Wir hatten 3 Monate keinen Gottesdienst. Also in der Schweiz wurde ein Schlüssel gedreht. Nicht nur in der Schweiz, sondern überall in der ganzen Welt. Und 3 Monate, einfach keinen Gottesdienst. Wurde uns verboten. Ich hatte Mühe damit, muss ich sagen. Aber was wollten wir tun? Wir hatten keine Gottesdienste mehr. Wir haben uns dann aber über das Zoom, wir lernten mit dem Zoom umzugehen. Ich hatte keine Ahnung, was das war vorher. Und dann die erste Predigt war für mich über mein Handy. Habe ich dann gepredigt an einem Samstag, meine Predigt, und dann auf YouTube hochgeladen. Und ihr konntet dann um 10 Uhr die Predigt hören, wenn ihr wolltet, zu Hause. So ganz einfach haben wir angefangen. Aber ich kann mich noch gut erinnern, als wir dann zum ersten Mal nach diesen 3 Monaten da uns versammelt haben. Alle waren sehr, sehr glücklich. Denn es ist nicht dasselbe, jemandem zuzuhören im Fernsehen oder eine Person zu berühren, die Hand zu schütteln, zu umarmen. Das ist wichtig. Ich denke, diese Gemeinschaft ist zentral, und Menschen sind vom Glauben weggefallen, weil sie diese Gemeinschaft vermeiden. Es gibt Menschen, die sagen, ich brauche keine Gemeinschaft, ich weiß alles schon selbst. Gut für dich, also ich bin nicht so weit, ich brauche euch. Denn ihr habt etwas, was ich brauche. Eure Liebe, eure Nähe, eure Gebete. Ich finde, Gemeinschaft ist solch ein wichtiger Teil des Gottesdienstes. Und dann der letzte Vers. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk angesehen. Täglich führte der Herr solche, die gerettet wurden, ihrer Gemeinschaft hinzu. Ich denke, die Gemeinde will, dass wir wachsen. Lad doch jemand ein. Sprich mit jemandem, bring eine Person, vielleicht deinen Sohn, Tochter, deine Tante, deinen Onkel, deine Großmutter, Großvater, wer auch immer, dein Nachbar. Sag, wir haben eine coole Gemeinde. Wenn du sagst, wir haben eine coole Gemeinde, dann beziehst du dich auf dich selbst. Also du sagst, ich bin auch cool, oder? Denn du bist ein Teil der Gemeinde. Wenn du sagst, wir haben eine coole Gemeinde, heißt, ich bin cool. Du bist cool. Wenn die Leute über die Gemeinde sprechen, positiv oder negativ, sprechen sie über sich selbst. Ja, die Gemeinde, ja, das ist nicht, das und das ist nicht gut. Du sprichst nur über dich selbst, mein Lieber. Denn du bist ein Teil der Gemeinde. Es ist wichtig, dass wir die Gemeinde in einem Licht präsentieren, der Welt, dass sie einen Geschmack bekommen, was es heißt, den Himmel zu erleben, mit Jesus Christus unterwegs zu sein. Und deine Freude und deine Begeisterung hat viel damit zu tun. Wir leben nicht nur für uns selbst, sondern wir leben für das Königreich Gottes. Und der Herr wird Menschen hinzufügen, und vielleicht bist du und ich ein Werkzeug dazu. Amen. Amen. Preis den Herrn.